Bayern 3 Podcast. Mensch Otto.
Jennifer Sonntag, herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hast.
Ich freue mich, hallo.
Es ist ja, Jennifer, eine besondere Situation, weil du eben in Halle im Studio sitzt und ich hier in München. Und ich kann dich deshalb auch nicht sehen, was für mich ungewöhnlich ist. Für dich als blinder Mensch ist es die Normalität. Ganz ehrlich, wie schnell machst du dir ein Bild von einem Menschen, jetzt in dem Fall von mir, von dem du eben die Stimme hörst?
Ich habe das früher viel intensiver optisch getan, weil ich ja mal sehen konnte. Ja. Und als ich das Sehvermögen verloren habe, habe ich immer überlegt, wie sieht derjenige aus. Das mache ich heute nicht mehr. Heute reicht mir das akustische Gesicht sozusagen.
Tatsächlich? Du versuchst dir gar nicht vorzustellen, wie ich jetzt aussehen könnte, ob ich jetzt dick bin, groß, klein, wie auch immer? Das spielt keine Rolle mehr für dich?
Oft nicht. Manchmal brauche ich die zusätzliche Information, aber wenn jemand viel Persönlichkeit mitbringt, dann reicht mir eigentlich das akustische Charisma.
Nun, ich werde mich bemühen. Kannst gerne ein bisschen Druck aufbauen.
Oh ja. Jennifer.
Aber ganz im Ernst, wie stellst du dir mich vor?
Dunkelhaarig? Jetzt überzeug mich bitte vom Gegenteil. Aber eloquente Menschen sind für mich oft dunkelhaarig, das hat ja mit der eigenen Persönlichkeit zu tun und wie man selbst die Welt erfahren hat.
Ja.
Und
bin ich dick oder kräftig?
Mittelmäßig.
Ja, das trifft's genau. Absolut mittelmäßig.
Stimmt das?
Durchschnitt. Naja, ich bin 1,84 groß. Ich wieg 85 Kilo. Mal ein Kilo weniger, mal ein Kilo mehr. Ansonsten dunkelhaarig, ja, also schon leicht grau. Aber also nichts Besonderes. Oder ich gucke gerade mal in die Regie zu meiner Redakteurin. Nichts Auffälliges, oder? Ja, keine besonders lange Nase, keine besonders krummen Beine und so. Richtig Durchschnitt.
Ach, schade eigentlich, ja. Ich mag ja jetzt Menschen mit Ecken und Kanten, ja. So.
Ja, die kann man ja in der Persönlichkeit haben.
Ja, natürlich, also.
Aber optisch wirklich, ich glaube, die meisten würden sagen nett. Ist ja eigentlich so die kleine Schwester von Scheiße, sagen auch viele, oder?
Komm, wir kriegen schon die Untiefen jetzt hier noch.
Ja, die kriegen wir schon. Außerdem geht es ja gar nicht um mich, es geht ja um dich. Wie oft täuscht du dich eigentlich? Es ist ja bei uns Sehenden so, man macht sich den ersten Eindruck über das Bild. Und selbst mir, der jetzt so viele Gespräche geführt hat, passiert es dann oft, dass ich dann nach einer Stunde oder auch nach ein paar Minuten mein Urteil revidieren muss. Wie ist das bei dir?
Bei mir ist es genauso. Blinde Menschen sind keine besseren Menschen und ich habe natürlich auditive Vorurteile. Wenn ich viele Stimmen höre, dann denke ich, okay, die eine Stimme klingt jetzt klug, die andere klingt herzensgut. Und im Nachhinein zeigt sich vielleicht, der Herzensgute ist ein Charakterschwein und der Kluge ist vielleicht auch nur halb so intelligent. Natürlich filtere ich genauso und muss damit nicht immer richtig liegen.
Ja, aber du legst ja viel mehr Wert auf die Stimme. Du hast es gerade schon gesagt, eine Stimme kann für dich klug klingen. Das höre ich so zum ersten Mal. Also ich finde, ein Gedanke kann klug klingen oder auch dämlich, aber eine Stimme kann klug klingen?
Ja, es gibt ja schon eine souveräne Klangfarbe zum Beispiel in Stimmen. Und es gibt sehr, sehr schräge Stimmen oder sehr schrille Stimmen und Images von Stimmen.
Allerdings.
Und die ordnet man dann schon zu. Und das ist manchmal vielleicht sogar ungerecht. Ja, weil was kann jemand dafür, dass er vielleicht eine Stimme hat wie ein kleiner Kläffer, aber doch sehr viel Gutes zu sagen hat.
Also auch Stimmen können täuschen.
Natürlich.
Ja. Du moderierst ja auch im Fernsehen beim MDR die Talksendung Sonntagsfragen. Die nächste Sendung, glaube ich, diesen Sonntag wieder um 9.45 Uhr.
Ich habe mal geschaut, am 19.07. und am 9.08. Kommen die Langfassungen der Sonntagsfragen wieder über den Schirm.
Genau, also diesen Sonntag die nächste Show. Wie machst du es, wenn du den Gästen da gegenüber sitzt? Fasst du die an, um dir noch ein besseres Bild zu machen?
Das kommt selten vor. Ich habe von diversen Gästen Angebote bekommen und die nutze ich dann auch gerne. Ja.
Von diversen Gästen?
Ja.
Meistens Männer wahrscheinlich, oder?
Nicht nur. Aber das ist für mich natürlich auch so ein Überschreiten sozialer Grenzen. Das machen Blinde auch nicht permanent. Das ist eher so ein Vorurteil, was man hat. Ich greife jetzt auch nicht der Gemüsefachverkäuferin ins Gesicht und guck mal, wie heute so die Frisur sitzt oder so. Normalerweise ist das auch nicht der Kanal, über den ich mir jetzt Informationen verschaffe. Ich frage dann auch eher, wie siehst du aus oder wie siehst du heute aus, weil viele kenne ich noch aus sehenden Zeiten und habe da noch ein Bild von damals und lass mir Dinge eher beschreiben, als dass ich jemanden begrapsche.
Gut, also hast auch weder Eva Pattberg noch Heiner Lauterbach begrapscht?
Zum Teil. Eva Pattberg hat mir zum Beispiel ihre neuen Kollektionen gezeigt, also Stoffe berühre ich schon manchmal, oder Marc Benecke hat mir seine Fauchschaben gezeigt, die er dabei hatte.
Seine was?
Das sind ziemlich große Insekten und die habe ich berührt. Er analysiert ja das Verwesungsstadium von Leichen anhand der Insekten.
Und du hast verweste Insekten angefasst?
Nein, Fauchschaben, das sind Tiere, mit denen arbeitet er oft und die hat er immer dabei, so bei seiner Medienarbeit. Er ist Kriminalbiologe. Mhm. Und das war natürlich dann auch für mich Pflicht, trotz meiner Insektenphobie diese Teile anzufassen. Und das ist mir dann auch ganz gut gelungen, das zu ertragen.
Was für einen Unterschied macht das eigentlich für dich, dass du sehen konntest, bis du Anfang 20 warst?
Das ist schon ein großer Unterschied zu Menschen, die geburtsblind sind. Ich habe ja eigentlich eine sehende Identität und bin vom Sehen in Anführungsstrichen versaut. Ich kann also gar nicht blind denken und das ist manchmal auch eine Hürde, weil ich natürlich den ganzen Verlust kenne und mit dieser Verlusterfahrung leben muss. Das ist ein Vorteil, mal gesehen zu haben, aber das ist natürlich auch ein Nachteil, weil ich ja eine erblindete Sehende bin und keine Blinde.
Mhm. Macht das auch einen Unterschied, was die Themen betrifft, die dich besonders interessieren und über die du mit deinen Gästen sprichst?
Das macht einen Unterschied vielleicht in der Weltbetrachtung, weil ich andere Ausgangspunkte habe und beide Seiten der Medaille kenne und anders Brücken bauen kann, auch zwischen den Welten. Ich kenne nicht nur das eine und nicht nur das andere, sondern beides.
Du hast aber schon angedeutet, dass das eben zusehends verschwimmt bzw. keine Rolle mehr spielt, wie etwas aussieht.
Das stimmt, aber ich kann auf meinen Erfahrungsschatz zurückgreifen, Schubladen aufmachen und nochmal nachgucken und mich erinnern, wie ich gefühlt und gedacht habe. Und da bin ich auch ganz froh drüber.
Was ich so spannend finde, ist, was ich aus der Vorbereitung weiß, dass du eben tatsächlich andere Fragen stellst, als ich sie jetzt zum Beispiel stellen würde. Wie riecht ein guter Tag, ist so eine Frage.
Mhm.
Das ist aber schon eine Frage, die eine Blinde stellt, oder?
Ja, das ist so, das stimmt. Und das ist aber auch eine Frage, die ich mir selber gar nicht so oft stelle. Wenn mir Fragen gestellt werden, die ich selbst stelle, muss ich oft darüber nachdenken. Ich versuche natürlich so das Sinnesbewusstsein meiner Gäste anzuregen. Und denke dann aber auch ganz oft, ja, das ist tatsächlich schwer zu beantworten, weil ich auch noch sehr sehend denke zum Beispiel. Und in Szenen oder Situationen, wenn ich mich daran erinnere, auch oft in Bildern denke.
Was ich eine Wahnsinnsfrage finde, ist, käme die Welt ohne Spiegel aus? Da kann man lange drüber nachdenken.
Ja.
Wen hast du das gefragt und wie lautete die Antwort?
Ich erinnere mich zum Beispiel auch Alice Schwarzer gefragt und ich kann mich an die konkrete Antwort, das ist so eine große Blase von Ideen und Antworten, die ich mittlerweile im Kopf habe, so ganz konkret gar nicht erinnern, aber auch für mich selber nicht, weil ich die jeden Tag neu beantworten würde. Ich glaube, es ist eine Chance, keine Spiegelbilder zu haben, weil man sein eigenes inneres Spiegelbild einfach dadurch konkreter definieren kann und sich vielleicht auch Fragen ehrlicher beantwortet, wer bin ich, was will ich, wo will ich wirklich hin, was macht mich aus? Und das kann ich vielleicht nicht, wenn ich nicht dazu gezwungen bin, mal meine Augen zu schließen und mich mit mir selber auseinanderzusetzen.
Da ist man sehr schnell bei diesem großartigen Roman von Oscar Wilde, Das Bildnis des Dorian Gray. Ne? Hast du den gelesen?
Ich werde ihn mir mal als Hörbuch ausleihen. Also er steht auf meiner Liste und man kennt Auszüge. Aber ich glaube, es ist wert, sich mit Werken als Erwachsene nochmal so ganz anders auseinanderzusetzen. Und jetzt als Blinde vielleicht auch.
Ja, es ist dieser Typ, der von seinem äußeren Erscheinungsbild her immer schöner, immer jünger wird. Aber innerlich eben verwest, degeneriert.
Ach, das klingt so positiv, dieses verwest.
Das klingt positiv.
Habe ich noch nie so positiv ausgesprochen gehört, ja.
So wollte ich es nicht klingen lassen.
Es klang so, ja, was man alles mit Stimme machen kann.
Das stimmt allerdings. Wenn man sich Bilder von dir anschaut, und die sind ja nun auch überall zu finden, dann ist mir aufgefallen, dass du total auffällig gut angezogen bist. Super gestylt. Du gibst ja auch Schminkkurse für Blinde. Warum ist dir das Äußerliche dann doch so wichtig, obwohl du es ja nicht sehen kannst?
Naja, das hätte ich mir heute sparen können. Ich habe schon meinen Kopfschmuck abgesetzt, damit die Kopfhörer Platz finden auf meinem Kopf.
Ja, weil ich dich jetzt ja eben auch nicht sehen kann.
Sehr bedauerlich. Sehr
Stimmt.
Nee, Unsinn. Also ich weiß natürlich, auch wenn ich nicht sehe, sehen mich alle anderen und ich bewege mich schon auf dem Markt der Eitelkeiten. Und sicherlich wäre die Welt eine andere, wenn wir uns gegenseitig alle nicht sehen würden. Ich würde wahrscheinlich auch auf das ein oder andere Accessoire verzichten und würde vielleicht den ein oder anderen Schnitt nicht so wählen. Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, ich mache das das nicht auch immer für andere. Aber es macht mir Spaß, Ästhetik zu leben. Und gerade seit ich blind bin, muss ich viele Dinge anders besprechen und in Worte fassen, weil ich kein Spiegelbild mehr habe. Als Sehender habe ich gar nicht so viel Wert auf Optik und Ästhetik gelegt.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, warum das so ist, dass du heute da mehr Wert drauf legst als damals, als du noch sehen konntest.
Ich war damals Punk. Ich war totale Verweigerin.
Ja, aber da legt man doch auch Wert auf Äußerlichkeiten, gerade als Punk.
Ja, aber nicht auf diese Art von Ästhetik. Also ich wollte, um es auf Deutsch gesagt, ums Verrecken nicht gut aussehen, ja, und meine Weiblichkeit nicht zur Schau stellen und habe alles dafür getan, dass es alles irgendwie nicht zusammenpasst. Und jetzt ist es manchmal schon verzweifelnd schwer, alles so aufeinander abzustimmen. Und ich glaube, ich bin da viel genauer als manchmal, dass jede sehende Frau so ist und hinterfrage alles. Aber vielleicht ist es gerade auch deshalb so schön für mich, den Kontakt zur sehenden Welt nicht zu verlieren, weil ich ja darüber im Gespräch bin und über Farben sprechen muss, über Formen und darüber, wie Dinge in Bewegung sind, wie Trends sich verändern und so und wie Stile auch wirken. Und das ist vielleicht auch ein ständiger Kontakt zur sichtbaren Welt.
Ja. Mode ist ein wichtiges Thema für dich, gerade eben auch als Fernsehmoderatorin. Da muss man sowieso gut aussehen. Wir können ja mal so ein bisschen das andeuten. Es geht bei dir in Richtung Dieter von Thies so ein bisschen, oder?
Das ist so ein Schlagwort.
Diese berühmte Burlesque-Tänzerin.
Ja, das ist nur so ein Schlagwort, was ich nutze, um Leuten eine Idee davon zu geben, was ich bin. Aber ich bin natürlich sehr viel mehr. Ich erfinde mich eigentlich aus mir selbst heraus. Gerade weil ich kein Spiegelbild habe, habe ich eine große Kreativität und versuche mich aus schwarzer Szene und ganz vielen Inspirationen immer wieder zu erfinden, vieles zu ertasten und auszuprobieren. Und manchmal nennt man eben eine Figur, um zu sagen, okay, stell dir vor, so ungefähr wie die.
Das hilft ja. Das macht es ein bisschen bildlicher für uns alle. Spannend finde ich auch, dass du ja erotische Romane, erotische Geschichten schreibst. Die Protagonistinnen sind zum Teil eben blind. Wie sind denn da die Reaktionen der Leser? Macht das einen Unterschied?
Naja, es ist leider noch ein bisschen ein Doppeltabu. Also sowieso sich eine Blinde vorzustellen, die mit Erotik spielt, die vielleicht auch erotische Accessoires nutzt und dann noch erotische Texte schreibt oder sich überhaupt mit Sexualität auseinandersetzt und sich auch noch dazu äußert.
Warum ist das ein Doppeltabu? Warum dürfen Blinde keinen Sex haben oder nicht erotisch sein?
Wäre
jetzt überhaupt nicht drauf gekommen.
Ja, die dürfen das schon haben, aber man kann sich nicht so richtig vorstellen. Also ich kenne diese Fragen, haben sie einen Partner und hat der sie nicht verlassen und überhaupt. Also habe mal ein Buch geschrieben zum Beispiel über blinde Frauen und deren Schönheitsempfinden und die lebten alle auch in Partnerschaften, hatten ihre Berufe und es gab solche Reaktionen tatsächlich wie, mein Gott, die hatten ja alle einen Mann und so. Und da habe ich gemerkt, meine Güte, auf welcher Ebene diskutieren wir hier? Warum sollen die keinen Mann haben? Und ich habe gemerkt, da muss noch ganz viel aufgebrochen werden.
Aber mit
werden.
Welcher Begründung denn?
Ja, also man hat sich das so begründet, liegt da jetzt ein Fetisch vor oder ein Helferkomplex? Und da habe ich gedacht,
bei den Männern?
Ja, vielleicht liegt bei der Frau ein Fetisch oder ein Helferkomplex vor. Ja.
In welcher Form auch immer.
Genau, vielleicht hat der Mann irgendwie einen dicken Bauch oder irgendwie eine krumme Nase. Und nee, aber das ist ja so, dass das schon für uns sicherlich sehr, sehr ungewöhnlich ist, dass jemand das noch ungewöhnlich findet. Aber ich merke es in meiner Öffentlichkeitsarbeit immer wieder.
Also das ist kein Einzelfall. Das ist tatsächlich eher so die Regel, dass Leute da fragen, was ist mit den Männern los, dass die mit einer Blinden zusammen sind.
Möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich merke, dass ich noch viel aufklären muss. Ja. Und ich wünsche mir einfach ein selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Handicap in Bezug auf erotische Selbstbestimmung auf.
Es sollte ganz normal sein, einfach
natürlich.
Keine Rolle spielen. Gibt es das auch andersrum, dass Sex mit einer Blinden irgendwie besonders reizvoll ist für Leser, die dann schreiben, das kann ich mir schon vorstellen, gerade deshalb, weil die blind ist?
Das gibt's auch, ja. Ich habe da auch Rückmeldungen diesbezüglich bekommen. Aber es geht auch wirklich gar nicht so um das Thema Blindheit. Mir geht es eigentlich bei diesem Buch Liebe mit Laufmaschen darum, zu zeigen, dass jeder Mensch irgendwo so seine Laufmasche hat, also seinen Fehler im Perfekten. Und das interessiert mich. Ja, hoffentlich, genau. Das interessiert mich auch an Menschen und an Lebensgeschichten. Und jeder dieser Menschen in den erotischen Begegnungen hat irgendwo so seine Leiche im Keller. Und da geht es gar nicht um Behinderung oder so, sondern um das, was für mich Personen spannend macht. So diese Ecken und Kanten eben.
So, jetzt hätten wir das auch geklärt, Jennifer. Jetzt kommen wir zu dem Lebenslauf, den ich ja für jeden Gast schreibe. Und da du keinen transportablen Lesecomputer hast oder dabei hast, werde ich den vorlesen für dich. Hm. Als Jennifer Sonntag praktisch.
Oh ja, also bitte, ja.
Ich heiße Jennifer Sonntag, bin blind, aber nicht behindert. Als ich mit Anfang 20 mein Augenlicht verlor, war ich zunächst panisch und verzweifelt. Heute habe ich meine Situation akzeptiert, weil ich erkannt habe, dass Sehen oft eine Frage der inneren Beleuchtung ist. Meinen Durchblick habe ich keineswegs verloren, denn ich schaue mehr in das Innere der Menschen. Trotzdem interessiere ich mich für Mode und Erotik ist auch ein wichtiges Thema für mich. Ich habe mich neu erfunden und gefunden und bin überzeugt, der Sinn des Lebens ist es, sich zu stellen. Sonst bleibt uns ja nichts übrig.
Hübsch.
Hübsch. Ja. Die Reaktion habe ich auch noch nie gekriegt auf einen Text. Hübsch. Steht Quatsch drin?
Nein, überhaupt nicht. Sehr schön.
Ja? Ja. Das klang jetzt so ironisch.
Nein,
Jennifer.
Oh, wie kam das?
Du hast oft einen ironischen Unterton in der Stimme, finde ich.
Tatsächlich?
Ja. Das hörst du sicherlich das erste Mal.
Oh ja, und das lässt mich jetzt nachdenklich werden.
Ganz ehrlich, das hat dir noch niemand gesagt?
Nein.
Okay.
Nein.
Nee, ich fand schon, es klang so, als würdest du dich lustig machen über mich, was du gerne kannst.
Ach nee, das ist tatsächlich eher anerkennend gemeint, weil ich weiß, was das für Arbeit macht, sich mit Menschen zu befassen, sich ein Bild von Menschen zu befassen, also in aller Professionalität ja auch. Und das in aller Kürze dann zu vermitteln, ich habe mich gerade in deine Lage versetzt und ich...
Aber du eben auch Profi bist, ja.
Naja, das nicht. Ich komme ja gar nicht aus der Branche, ja. Ich bin ja Quereinsteigerin und deswegen ist es schon auch Arbeit, die ich da sehr anerkenne. Das war wirklich... nicht so gemein, wie du es verstanden hast.
Gut. Dann freue ich mich.
Ja.
Dann überprüfen wir doch mal, was ich da geschrieben habe. Jennifer Sonntag, geboren am 14. Februar 1979 in Halle. Du hast im Vorgespräch gesagt, eine sehr schöne Kindheit, aber geprägt von Missverständnissen. Warum?
Da sich diese Sehbehinderung schon in mein Auge geschlichen hat und ich immer nicht verstanden...
Die ist angeboren, ne? Die Sehschwäche.
Ja, richtig, genau. Ich habe einfach immer nicht verstanden, bin ich anders? Ist die Welt anders? Irgendwas passt nicht zusammen. Und oft haben Leute nicht verstanden, warum ich nicht grüße zum Beispiel. Ich galt dann als unhöflich. Und das hat natürlich irgendwie meine Kinderseele wieder nicht verstanden, warum es jetzt zu diesen Missverständnissen kam.
Weil du die Leute einfach nicht erkannt hast.
Genau. Und es gab eine Vielzahl dieser Welten, die da einfach aneinander vorbeigegangen sind, weil es verschiedene Wahrnehmungen waren und deswegen gab es verschiedene Wahrheiten. Und dann findet man sich als Kind schlecht zurecht in diesen verschiedenen Wahrheiten.
Und als Kind will man nichts mehr als dazugehören.
Genau.
Und wenn das nicht geht, wenn man zur Außenseiterin wird, warum auch immer, dann wird es schwierig. Das heißt, du warst ein sensibles, kleines, größeres Mädchen. Was dich früh, stimmt das, mit den großen Lebensfragen beschäftigt? Warum das alles? Ja. Wer bin ich? Wenn ja, wie viel?
Oh mein Gott, eine Philosophin. Ich glaube, das macht man dann automatisch. Ich war sowieso ein introvertiertes Kind eher. Und natürlich fragt man sich dann schon so bestimmte Dinge, die sich andere nicht fragen, weil die einfach munter durch die Spielplätze hüpfen und schreien und toben und alles ist gut.
Wann hast du erfahren, dass du erblinden würdest?
So richtig, eigentlich als Teenie. Und,
hast du das geglaubt? Konntest du dir darunter was vorstellen?
Naja, schon. Also das hat sich schon wie eine große schwarze Wolke angehört und angefühlt. Und ich habe wahrscheinlich auch wie jeder andere so eine Idee davon gehabt, dass das unheimlich schlimm werden wird in meinem Leben. Als Teenie hat man ja auch andere Pläne, als jetzt irgendwann mal blind zu werden und das cool zu finden. Ich glaube, da ging es mir nicht anders als allen anderen in der Lage.
Ja, trotzdem war das wahrscheinlich vermutlich noch relativ weit weg. Wann wurde das denn so richtig schlecht mit dem Sehen?
Das war, als ich gerade meine Diplomarbeit fabriziert habe, also da, wo es überhaupt nicht passt. Ich steckte mitten im Studium. Und
was hast du studiert?
Sozialpädagogik. Und da habe ich dann auch meine ganzen Manuskripte verkehrt rumgehalten und Kommilitonen haben mich darauf hingewiesen, dass ich irgendwie doch gar nicht lesen können kann, was ich da versuche. Konnte dann Overhead-Präsentationen nicht mehr vorbereiten und es war mir gar nicht klar, dass das jetzt Blindheit heißt. Ich habe nur gemerkt, ich kann hier irgendwie scheinbar was nicht mehr so richtig sehen und habe meine Vorleseseele nicht gefunden und so.
Also das war dann schon so ein schleichender Prozess und auf einmal wurde es dann rapide schlechter. Dabei sagst du ja, meine Handschrift war mir stets heilig.
Genau, ja.
Hat das Panik in dir ausgelöst, als du gemerkt hast, du kannst das nicht mehr lesen, was dir so wichtig ist?
Ja, man hat so einen aktiven Bezug nicht mehr zu dem, was man lernt oder zu dem, was man auch von sich gibt. Also so plaste Körper wie Tastaturen oder so, das waren immer nicht meine Seelenschriften. Und sobald man selbst nicht mehr schreiben kann oder auch selbst nicht mehr aktiv lesen kann mit dem Auge vom Papier, da ist da so eine Barriere dazwischen. Und also die Auffassung von Inhalten fiel mir schwer, wenn ich nicht selber notieren kann oder nicht selber ablesen kann. Und das nur noch über künstliche Schriften regeln muss.
Hast du das deiner Familie erzählt? Hast du mit Freunden darüber geredet oder hast du das verheimlicht?
Ich konnte das gar nicht artikulieren, also noch nicht für mich selbst und auch nicht für andere. Und das ist auch so ein bisschen der Schutz. Man will auch die eigene Familie schützen und denen nicht wehtun, weil das für die natürlich auch erstmal ein harter Brocken war.
Das heißt, du hast versucht, das zu verbergen, dass du erblindest?
Nicht bewusst, aber ich glaube, das macht man, weil man weiß, dass damit alle jetzt erstmal wahrscheinlich nicht so ganz happy sind. Und man versucht dann erstmal weiter zu tanzen und fröhlich zu sein, weil man es ja sowieso nicht verändern kann.
Du warst ja in deiner Teenagerzeit und ich weiß nicht, auch darüber hinaus Punk. Wir haben es ja schon angesprochen. Mhm. War das sowas wie eine Rebellion gegen diese Angst, gegen diese Furcht vor dem Erblinden?
Ich denke schon, dass da ein großer Teil eine Rolle gespielt hat. Ja, so, ich habe mich mit Menschen verbündet, die aus irgendwelchen Gründen irgendwas verloren haben. Und so diese Verlierer-Mentalität, die hat mir zu dem Zeitpunkt gut getan. Natürlich war ich auch nicht einverstanden mit sozialer Ungerechtigkeit und wollte ganz viel Systemkritik üben und eine ganz gerechte Welt und ganz viel Dummheit ausmerzen so in den Menschen.
War das noch in der DDR damals?
Nee, da war ich schon einige Jahre
im Westen
herausgewachsen, ja, so 5 Jahre war es her.
Als du dann tatsächlich erblindet bist, gab es da den einen Moment, wo dir klar war, ich sehe jetzt wirklich nichts mehr?
Das gab so eine Nacht, eine große panische Nacht und ich glaube, mein Traum hat es erstmals so richtig begriffen und es war so eine Art Untergang, Unterwassersituation, wo ich die Welt immer kleiner über mir gesehen habe und ich bin immer weiter untergegangen. Und habe gemerkt, ich ertrinke und wollte dann erwachen und überall das Licht anmachen und mich im Spiegel sehen und bin dann durch die ganze Wohnung gegangen und konnte nicht mehr atmen. Und ich glaube, das war der Moment, wo ich dachte, okay, also das bringt jetzt überhaupt nichts, überall Lichtschalter anknipsen zu wollen und du kannst so laut schreien, wie du willst. Du wirst nichts mehr sehen, nie wieder.
Das klingt jetzt so nüchtern, aber da musst du doch in Panik geraten sein, oder?
Ja, natürlich. Also das ist auch so ein Moment, den man auch immer wieder mal hat. Das wäre jetzt eine Lüge zu behaupten, man steht da immer drüber.
Bis heute?
Durchaus, aber das finde ich ist auch vielleicht so eine befreiende Situation, wenn man von einem Menschen nicht erwartet, dass er immer über allem stehen muss. Weil das ist ein zu hoher Anspruch zu sagen, naja, du musst irgendwann über jedem Schicksal stehen. Das ist auch für Leute, die dieses Schicksal erleben, eine große Aufgabe. Und man hat, wenn man da noch am Anfang steht, eine Riesenangst, dass man das nie schaffen wird, da drüber zu stehen. Ich glaube, so Momente, wo man es auch mal scheiße finden darf, sind durchaus legitim.
Was sind denn diese Momente, wo du es einfach nicht akzeptieren kannst und willst und wo du vielleicht bis heute sogar Angst hast und panisch wirst?
Das können ganz pragmatische Dinge sein. Ich wurde zum Beispiel schon 2-mal rückwärts umgefahren von ausparkenden Autos oder so. Natürlich ist es da immer ungünstig im Straßenverkehr, wenn man mal schnell gucken muss, was ja eigentlich los ist. Naja. Das können aber auch so ganz banale Momente sein. Neues Kleid gekauft und man sieht nicht im Spiegel, wie dick jetzt der Hintern geworden ist. Und man will als Frau ja schon mal wissen, sieht das jetzt doof aus oder nicht.
Auf wen verlässt du dich da? Auf die Verkäuferin? Oder hast du immer eine beste Freundin dabei oder dein Freund?
Ein Pulk an Beratern.
Also einen ganzen Pulk?
Es reicht ja wirklich mitnichten aus, nur einen zu fragen, weil die Leute echt unterschiedlicher Meinung sein können.
Schon gar nicht den Freund.
Ja, der sieht gerne Dinge, die vielleicht die Mutter oder die Freundin, die Kollegin ganz anders sieht. Ja, das ist schon spannend.
Aber das ist ein interessanter Punkt, weil du vielleicht ja auch erst lernen musstest, tatsächlich anderen wirklich zu vertrauen in solchen Situationen.
Ja, und mittlerweile sehe ich es aber auch als Vorteil, weil ich als Sehende nur meine Sicht der Dinge hatte bei der Betrachtung eines Bildes, zum Beispiel in einer Ausstellung oder so. Und wenn ich jetzt 5 Beschreiber habe, dann habe ich auch 5 verschiedene Wirklichkeiten, die ich aufeinander abgleichen kann. Und Das gibt mir ein innerlich viel größeres Bild.
Und du hast wirklich immer so eine Entourage dabei, wenn du in der Öffentlichkeit unterwegs bist, sei es
schön
zum Shoppen
wär's.
Oder im Museum.
Das wäre
schön. So wie Lagerfeld. Einen Lakaien für alles.
Das wäre anzudenken. Nee, so ist es natürlich nicht. Ich müsste es mühsam im Nachhinein dann immer so erstellen, sozusagen, dieses Konzept. Also manche Situationen lösen sich Wochen später erst auf. Mhm. Dann frage ich eine Woche später den einen, 14 Tage später den anderen, in der Mail nochmal den dritten. Und dann kenne ich eine Situation so annähernd, wie ich sie mir vorstelle. Ja.
Hat es denn bei dir dazu geführt, jetzt über die Jahre, dass auch deine eigenen Vorurteile oder deine schnellen Urteile, die man sich ja so macht als Sehender, dass das weniger geworden ist, weil du dich eben mehr auf andere verlassen musst und verschiedene Meinungen einholst?
Ja, also ich habe sowieso ganz viel gelernt über Wahrheit und Wahrnehmung. Also jeder hält ja das für wahr, was er selber wahrnimmt.
Natürlich.
Und das ist ja schon mal beim Blinden eine ganz andere Sache als beim Sehenden. Und ich kann viel mehr zulassen, auch an Meinungen. Jeder handelt so, wie er dazu in der Lage ist. Und wir sind alle zum Glück völlig anders und zu anderen Dingen in der Lage. Und es gibt gar keine Realität. Es gibt nur verschiedene Wirklichkeiten.
Und verschiedene Formen von Wahrnehmung. Ja.
Genau, ja. Und das ist ja auch schön.
Siehst du heute gar nichts mehr?
Ich bin so eine Phantomseherin. Man nennt das tatsächlich Phantomsehen. Wenn jemand einen Arm verliert oder ein Bein, kann er ja unter Umständen unter Phantomschmerz leiden. Und so ähnlich ist es auch beim Sehen. Mein Hirn gaukelt mir ständig irgendwelche Bilder vor, die aber gar nicht da sind.
Also, zum Beispiel?
Das kann ein wirres Blitzen und Blinken sein. Das können aber auch Gestalten sein, die auf einmal auftauchen. Und ja, irgendein Popstar aus meiner Vergangenheit, der plötzlich in eine Bratwurst beißt oder irgend sowas. Also völlig
skurril. An welchen Popstar denkst du da so zum Beispiel?
Michael Jackson zum Beispiel.
Also du siehst ab und zu Michael Jackson, wie er in eine Bratwurst beißt? Bist sicher, dass du nüchtern bist, wenn du das siehst? Also vor deinem inneren Auge?
Ich bin mir nicht sicher, dass ich nüchtern bin, wenn ich sowas sehe. Nee, allen Ernstes kann das vorkommen. Ja, also das ist tatsächlich so, dass Hirngespinste auftauchen, die blitzen auf. Ich sehe einen Baum, ich sehe ein Auto, weiche denen auch aus und die sind aber gar nicht da.
Jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, das war bei dir eine Netzhautablösung, eine degenerative Netzhautgeschichte. Gibt es da einen Fachausdruck dafür, was das
Retinopathia pigmentosa, keine Auflösung im klassischen Sinne, aber die Netzhaut kann sich einfach nicht so regenerieren, wie das bei einem gesunden Auge der Fall wäre. Und demzufolge habe ich erst unter einem Tunnelblick gelitten, der wurde immer enger und ließ mir dann nicht mehr viel Möglichkeiten.
Wie schlimm, wir haben ja schon ansatzweise darüber gesprochen, war das am Anfang, als du wirklich nichts mehr gesehen hast? Das ist ja sowas, was vielen Menschen tatsächlich auch nur in der Vorstellung Panik bereitet, wenn man sich vorstellt. Kennt vielleicht jeder, der als Kind irgendwie nicht im Dunkeln schlafen konnte. Man wacht auf und es ist ganz dunkel und du kannst dich zunächst mal erst nicht orientieren, weil du vielleicht in einem fremden Zimmer auch bist, im Hotel oder so. War für mich immer also eine fürchterliche Vorstellung. War das für dich auch so oder hast du damit nicht so große Probleme gehabt?
Doch, also natürlich. Und das, wie gesagt, die Momente gibt es auch immer wieder, wie man das aus Paniksituationen kennt. Da muss man einfach wirklich 5-mal tief durchatmen und versuchen, vernünftig zu handeln, weil Panik in dem Moment ja nicht hilft. Aber ich weiß, dass es natürlich eine riesengroße Welt jenseits von Nichtsehen gibt. Ja, und ich kann mich mittlerweile gut mit allen anderen Sinnen orientieren und dann weiß man, dass Leben nicht nur Sehen bedeutet.
Sind die anderen Sinne, das ist ja auch so ein Klischee über Blinde, denn tatsächlich stärker geworden? Also hörst du jetzt besser als früher?
Aufmerksamer. Auf jeden Fall höre ich besser hin, weil das für mich lebenswichtig sein kann und aber auch unheimlich inspirierend sein kann. Das sind meine Kanäle, die mir Leben bereiten sozusagen.
Dann müsste eigentlich Radio für dich wesentlich wichtiger sein als Fernsehen, oder?
Das auf jeden Fall. Und wenn Fernsehen, dann wenn gesprochen wird. Also wenn wir vor der Kiste liegen oder sitzen, dann muss immer irgendwas gesucht werden, was sich wie Talk anhört oder so.
Also du bist Talkshow-Junkie.
Wenn es gut gemacht ist, ja. Ansonsten natürlich dann eher kontra Talkshow.
Ja. Sagst du, du guckst fern oder du schaust fern?
Ja, die Worte kann man auch ganz regulär benutzen. Ja, Blinde sehen sich zum Beispiel auch wieder und Blinde haben sich auch das Konzert angeschaut oder so.
Schöne Formulierung von dir aus dem Vorgespräch fand ich, ein großer Freund von Ohrenschmaus. Also du bist ein großer Freund von Ohrenschmaus oder eine große Freundin von Ohrenschmaus.
Ja, total. Ich liebe Musik, ich liebe Hörbücher, ich liebe zum Beispiel euer Format auch. Ja, also ich habe mich durchgeklickt und das konnte ich auch sehr barrierefrei erleben, was auf Internetseiten nicht immer so super funktioniert. Bei euch funktioniert es sehr
Dankeschön.
Gut. Ja, und das ist für mich natürlich ein Paradies, ja, mir da so ein tolles Gespräch nach dem anderen anhören zu können und darin zu versinken, ohne dass ich da irgendeine Grenze im Kopf habe, jemanden fragen muss, du, was habe ich denn jetzt wieder verpasst, weil ich irgendwas nicht gesehen habe oder so.
Schön, das freut mich sehr. Das freut uns alle hier sehr. Ich habe hier reingeschrieben in den Lebenslauf, ich bin nicht behindert. Also, wie habe ich es geschrieben? Ich bin blind, aber nicht behindert. Empfindest du es auch so, dass du nicht behindert bist oder bist du gehandicapt?
Es gibt ja diese schöne Formulierung aus der Behindertenpolitik, man ist nicht behindert, man wird behindert und manchmal ist es tatsächlich so. Also in dem Falle eurer Sendung zum Beispiel fühle ich mich überhaupt nicht behindert und das liegt daran, dass das Konzept barrierefrei gestaltet ist, auch wieder so ein schönes Wort aus der Behindertenpolitik. Aber würde man in jeder Hinsicht so denken und so konzipieren und einfach so einen inklusiven Gedanken haben, dann würde sich natürlich der Behinderte wesentlich unbehinderter vorkommen.
Also das kann man nicht so eindeutig sagen. Oder doch?
In Situationen, wo es wenig Barrieren gibt, komme ich mir dann auch nicht behindert vor. Und ich denke, das ist schon möglich, wenn eine Ausstellung zum Beispiel so gestaltet ist, dass ich da als Blinde mit Audioguides gut durchgehen kann und mir über Objekte viel erhören kann, dann komme ich mir nicht so behindert vor wie irgendwo, wo alles unter Glas ausgestellt ist und ich natürlich als Blinde davor stehe, wie eine Behinderte. Ist
dann, ja. Jetzt merken sicherlich die meisten, die uns gerade zuhören, Jennifer, dass man sich mit dir toll unterhalten kann. Wenn du jetzt früher ein oberflächlicher Mensch gewesen wärst, wärst du dann heute auch so?
Ja, ich denke, so eine Persönlichkeit nimmt sich ja auch immer in die Blindheit mit. Und ich glaube nicht, dass jeder Blinde jetzt nun besonders tiefgründig wird durch die Blindheit oder so.
Also es gibt auch Blinde, die einfach oberflächlich sind.
Klar, und ich habe auch alle negativen Eigenschaften, die ich vorher hatte, wahrscheinlich immer noch. Und manche prägt man vielleicht sogar noch mehr aus oder so.
Zum Beispiel, da wird es doch spannend, Jennifer, was könnten wir da bei dir ansprechen?
Ja, vielleicht eine gewisse Art von analytischem Denken und Kleinkariertheit oder so.
Echt? Da wäre ich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen. Du als ehemaliger Punk?
Vielleicht schließt sich
Mode-Aficionado? Du bist kleinkariert?
Naja, also so Dinge im Kopf auseinandernehmen, das macht man vielleicht dann noch mehr. Wenn man nicht sieht, ist man mit sich und seinem Kopf sehr oft alleine, nicht abgelenkt durch optische Reize. Und ich war schon immer so ein Denker und Dichter und sowas. Und ich glaube, das verstärkt sich dann manchmal noch mehr.
Mhm. Gebe ich zu. Der Sinn des Lebens ist es, sich zu stellen. Hast du gesagt im Vorgespräch. Sich den Herausforderungen zu stellen, die das Leben einem stellt? Oder was meinst du damit?
Ja, man hat ja tatsächlich keine andere Wahl. Ja, das ist, was ich auch bin, ist relativ kompromisslos sein. Das ist vielleicht auch nicht immer gut, aber in dem Punkt, da hat man ja wirklich kaum eine andere Wahl. Ich möchte nicht in so einer ständigen Schleife verharren und drüber nachdenken, ob das jetzt was wird oder nicht.
Und auch nicht mit deinem Schicksal hadern, das ist auch nicht deins. Ne?
Ja.
Also klar, Schicksal in Anführungsstrichen, ja.
Genau, klar hat man die Momente, ja, Leute, die mich gut kennen, werden das wissen. Aber ansonsten habe ich immer irgendwelche verrückten Sachen gemacht und die funktionieren ja auch. Also ist das schon mit dem Stellen nicht so verkehrt, ja.
Was hast du denn für Ziele für die Zukunft? Also was möchtest du unbedingt erreichen?
Ich möchte in Menschenköpfen Schalter umlegen, die durchaus dafür sorgen, dass Leute Verantwortung übernehmen für sich, für ihr Leben, vielleicht auch für die Gesellschaft, in welcher Form auch immer das stattfindet. Ob man das mit Kunst, Kultur, Literatur erreichen kann, vielleicht auch mit Medienarbeit oder in der Sozialpädagogik, das ist dann vielleicht ganz egal, vielleicht auch eine Mischung aus allem. Aber mir ist wichtig, Menschen zu bewegen und da nicht passiv zu sein.
Und das betrifft Sehende wie Blinde, wie Menschen mit Handicap, wie Menschen ohne Handicap. Da machst du sowieso keine Unterschiede, oder?
Richtig, genau.
Toleranz, Normalität.
Ja.
Und Normalität ist ja die höchste Form der Toleranz, oder? Kann man das so sagen?
Ja.
Wenn man das irgendwann erreicht, dass es keine Rolle mehr spielt, ob, weil wir am Anfang drüber gesprochen haben, ob jetzt jemand blind ist und einen erotischen Roman schreibt oder nicht, Hauptsache der ist gut.
Ja, ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg. Und trotzdem ist es total wichtig, dass wir alle unsere Laufmaschen haben dürfen, weil das in die Normalität mit reingehört. Ja.
Finde ich eine schöne Formulierung. Unsere Laufmaschen. So als Metapher für die kleinen Fehler, die jeder hat oder auch manchmal größeren.
Richtig, ja.
So soll es sein, sonst wäre es auch langweilig, oder? Wenn alle perfekt wären, dann wäre nichts für uns, Jennifer.
Nein, wir suchen ja auch danach in unseren Partnerschaften oder in unseren Leidenschaften. Und wenn wir in unsere Köpfe reingucken, sind wir, glaube ich, alle hoffentlich sehr speziell und wollen Individualisten sein. Und warum dürfen wir das dann nicht ganz legitim? Und warum sind wir dann befremdet, wenn irgendwas irgendwie anders ist?
Spannende Frage, warum uns dann die Medien, also wir Medien, warum wir Medien oft dem Leser, dem Zuhörer, dem Zuschauer so diese glatten Schönheitsideale vorgaukeln? Ne? Weil jeder merkt das ja, dass er das gar nicht will, das Perfekte, weil es dann ja auch eher abstößt, wenn irgendwas perfekt ist.
Ja, das liegt aber auch an jedem selbst da, die Auswahl zu treffen. Und ich glaube, wir sind uns in unserer Meinung scheinbar alle einig, aber das Angebot verändert sich trotzdem nicht, weil man sich auch nicht traut und denkt, das würde irgendwas an irgendwelchen Quoten ändern oder so. Aber ich glaube, wir sind da selber die Gestalter und auch da fühle ich mich nur frei, wenn ich an der Stelle selbstbestimmt sein darf. Und ich glaube, es gibt zum Glück jetzt auch meine Blinde im Fernsehen. Ich habe da von einer gehört, die darf in ihren schwarzen Outfits ohne Augenlicht Prominente treffen und moderiert da irgendwie die Sonntagsfragen.
Ja, ja, von der habe ich auch gehört.
Ja.
Ich finde, die sollten wir mal in unsere Show einladen, in Mensch Otto.
Vielleicht könnte man drüber nachdenken.
Hast du einen Draht zu der vielleicht?
Manchmal im Traum. Nee, aber es ist ja schon mal gut, dass man da vielleicht auch sich einfach mal traut, ganz locker zu werden. Und irgendwann muss man nicht mal mehr drüber reden, weil es völlig normal ist.
Und irgendwann muss man vielleicht dann um 20.15 Uhr gucken oder um 22.15 Uhr und sieht Jennifer Sonntag.
Ja, auch das noch, ja. Oh je, Mini. Nee, aber ich finde es gut, ja, wenn das gar kein Thema mehr ist, ob jemand jetzt irgendwie transgender ist und ob ihm der rechte Fuß fehlt und ob das jetzt nun irgendwie dadurch was Besonderes ist oder eben auch nicht.
Solange ihm nicht das Hirn fehlt,
ja.
Kann ich das nur unterschreiben, was du sagst.
Durchaus, ja.
Jennifer, großer Spaß, großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ich bedanke mich sehr bei dir.
Och, ich danke auch.
Wünsche dir alles Gute, viel Erfolg. Und dass du alles durchsetzen kannst, was du dir so vorstellst.
Vielen Dank und macht auf jeden Fall weiter so. Es ist ein wahres Ohrenvergnügen, kann ich nur sagen.
Wir bemühen uns. Jennifer, danke sehr.
Tschüss.
Tschüss.